Ich durfte die wunderbare Vanessa Göcking interviewen, Autorin von Du bist das Beste, was dir passiert ist, Spiegel-Bestseller-Autorin von diesem Buch und Autorin von Die Sonne in dir, das jetzt Anfang Juni herauskommt. Und der Grund, warum ich sie interviewt habe, ist, ich habe sie in einem Interview mit Lars Ahmed gehört, was ich euch verlinke in den Shownotes. Und da hat sie was gedroppt. Und ich war so, what? Ich musste wirklich diesen Podcast auf Pause machen. Denn Vanessa hat ihr erstes Buch im Verlag veröffentlicht, ist damit Spiegel-Bestseller-Autorin geworden und hat sich dann für ihr zweites Buch, beziehungsweise für die, ist eine Reihe, die sie damit startet. Bisher sind 3 Bücher geplant und auch schon vorbestellbar. Und sie hat sich überlegt, mit dieser Reihe ins Self-Publishing zu gehen. Das war nicht der Punkt, wo ich Stopp gemacht habe, weil das war tatsächlich der Aufhänger der Folge. Der Punkt, wo ich Stopp gemacht habe, war, als sie gesagt hat, dass sie 25.000 Bücher druckt. Inzwischen gedruckt hat. Ja, und dann dachte ich mir, geil, mit diesem Menschen möchte ich sprechen. Und das habe ich getan, gerade eben. Und ich kann euch sagen, das ist nicht die einzige spannende Sache, die sie erzählt hat. Es war unheimlich inspirierend, mich mit ihr zu unterhalten. Ich bin ganz, ganz sicher, dass du was aus diesem Interview mitnehmen kannst. Wir haben ganz viel über Self-Publishing gesprochen, über das Veröffentlichen allgemein, über ihr Buch auch. Und es gibt super spannende Parallelen zu meinem Buch Anna. Mega. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas so sehr. Und Vanessa ist ein ganz, ganz toller Mensch. Unheimlich selbstreflektiert, unheimlich analytisch auch, gleichzeitig aber super auf dem Boden. Da, wo ich mich sehr verunsichern lasse und so weiter, habe ich das Gefühl, dass das bei ihr sehr gesettet ist. Von daher, mir hat sie auch nochmal super Impulse gegeben und ich glaube, ich schicke dich jetzt einfach in dieses Interview. Und falls du noch Fragen hast, wie immer, schreib super gerne mit, schreib super gerne während des Interviews in die Kommentare. Du kannst ja auch den Timestamp mit dazu setzen, falls du Fragen zu einem bestimmten Punkt in dem Interview hast. Es war mir ein Fest, dieses Interview zu machen und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel daraus mitnehmen kannst. Viel Spaß.
Hallo liebe Vanessa, es ist so, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich mega auf dieses Gespräch. Ich habe einige Fragen aufgeschrieben, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir sehr weit davon abkommen.
Hi Andrea, ja, ich bin auch super gespannt.
Okay, ich habe total überlegt, wie wir dieses Gespräch anfangen und dann ist mir eingefallen, da mein Podcast ja auch viel mit dem Thema Mindset zu tun hat, so meine Frage, welche 3 Gefühle kommen bei dir hoch, wenn du an den Wechsel vom Verlag zum Self-Publishing denkst?
Hui, 3 Stück. Gott, das sind so viele Gefühle, mich jetzt auf 3 festzulegen. ist schon eine harte Nummer. Ich habe das auch letztens schon mal gemeint und das Gefühl ist auch weiterhin das, was mich begleitet. Es ist so ein bisschen wie verliebt sein, ja, wenn man gerade frisch jemanden kennengelernt hat und hat so einerseits diese Schmetterlinge im Bauch und das Gefühl und die Ahnung, dass das richtig, richtig toll werden kann. Und gleichzeitig die Angst, oh mein Gott, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es in die Hose geht? Was ist, wenn ich enttäuscht bin und verletzt werde? Und insofern ist da einerseits diese krasse, krasse Freude und Energie, die damit einhergeht, andererseits diese Angst und als drittes Gefühl würde ich vielleicht auch sagen, Gestresstheit. Innerer Stress, ja, weil da wirklich so viel dranhängt und also sowohl aus finanzieller Hinsicht als auch natürlich was Zeit und andere Ressourcen von mir angeht und weil es einfach mein großer Traum ist, dass dieses Buch so richtig erfolgreich ist und ganz, ganz viele Menschen es lesen werden. Und daher ist das so ein ja sehr wilder Cocktail, würde ich sagen, an Gefühlen.
Was würdest du sagen, weil du gesagt hast, was ist, wenn es in die Hose geht? Woran würdest du das erkennen, dass es in die Hose gegangen ist? Welchen Zeitraum gibst du dir auch dafür, um dann ein Urteil zu treffen?
Also ich habe jetzt keinen Tag X oder Event Y, wo ich sage, ja, jetzt ist es ein absoluter Erfolg oder jetzt ist es ein kompletter Flop. Da gibt es mit Sicherheit Grauzonen dazwischen. Was für mich schwierig wäre, wenn die gedruckten Exemplare nicht in einem gewissen Zeitraum verkauft werden. Denn ich lasse 25.000 Exemplare drucken, beziehungsweise sie wurden gedruckt. Ich habe gestern die Fotos bekommen von den Paletten.
Und wie viele Paletten sind es?
Ich kann dir gerade die Anzahl nicht mehr sagen. Die Druckerei hat es mir geschrieben. Ich habe nur diese Fotos noch im Kopf. Und geil, diese Paletten über Paletten und nach hinten gestapelt. Und ich konnte das Ende fast nicht sehen. Und da dachte ich, heiliger Wimbam, wirklich. Oh Gott. Und natürlich müssen all diese Bücher auch gelagert werden. Und Lagerkosten, ja, sind nicht gerade günstig. Lager, die gehalten werden, die werden gerne schnell leer gemacht. Ja, wir leben in einer Zeit, wo schnelle Umschlagzeiten bestehen. Das heißt, von der Druckerei muss es schnell ins Zwischenlager gehen, schnell in den Shop und von da aus möglichst schnell verkauft werden. Und wenn das nach einem gewissen Zeitraum, und der ist sehr flexibel und variabel, nicht passiert, dann sagt das Lager vielleicht auch so, du, hier, eventuell müssen wir sogar Bücher verschrotten oder so. Und das wäre für mich das Allerschlimmste, was passieren kann, weil ich ein großer Fan von Nachhaltigkeit bin. Also ich fände das aus ökologischer Sicht schon mal ganz schlimm. Aber vor allem finde ich es auch moralisch und von der gefühlten Metapher her schlimm, wenn mein Buch im Müll landet, obwohl da ja so viel Liebe und so viel Zeit drin steckt und ich so fest an diese Geschichte glaube.
Okay, also ich habe ganz viele Fragen. und ich glaube, die allermeisten interessiert, wie kommst du auf die Zahl 25.000 Stück? Denn also Auflagendruck um Self-Publishing ist zwar, also machen zwar inzwischen auch immer mehr, aber ich komme zum Beispiel gerade wieder davon ab, ich gehe wieder gerade zurück ins Print on Demand. Mhm. 25.000 Bücher habe ich noch nie gedruckt.
Ja, das glaube ich dir gerne, weil die wenigsten machen das. Selbst Verlage sagen da ja, bist du komplett verrückt geworden. ja, die starten dann eher so mit 4.000 oder mal 7.000 in der ersten Auflage und schauen dann, wie es so klappt. Also zum einen habe ich ja schon bei meinem ersten Buch gesehen, dass das ganz gut geklappt hat. Also dass sich das ganz gut gekauft hat, dass tolles Feedback kam, dass die Menschen es gemocht haben oder mögen. Und das hat mir schon mal so ein positives Gefühl vermittelt und auch das Gefühl, dass ich ja halbwegs gerade Sätze schreiben kann, sage ich jetzt mal, ja. Also bei einem ersten Buch hätte ich das nie im Leben gemacht. Ich musste erstmal Erfahrungswerte sammeln. Und dann ist es natürlich auch so, je mehr gedruckt wird, umso geringer ist der Stückpreis. Und die Druckkosten sind ohnehin echt durch die Decke gegangen in den vergangenen Jahren. Wurde mir gesagt, ich habe ja davon noch nie gedruckt, habe es jetzt aber selber gemerkt, als ich die Druckerei bezahlen durfte.
Ich darf gerade nachdrucken, Bücher, die vor 4 Jahren gedruckt worden sind. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Tatsächlich, ja, kannst du mir nicht mehr zum selben Preis anbieten, in der Ausstattung.
Ja, und das ist halt krass, ne? Und genau, mir war es halt auch wichtig, dass das Buch eine tolle Ausstattung hat. Das hat Klappen, das hat eine Veredelung, das hat tolle Spruchseiten drin und so weiter. Und bei kleineren Auflagen gehen die Stückpreise ganz schnell durch die Decke. Das heißt, es war natürlich auch so ein Kostenpunkt, der auch noch mit dazu kam. Und letztendlich der dritte Punkt halt einfach, dass ich ganz fest an die Geschichte glaube. Und was gibt es Schlimmeres, als wenn ganz viele Menschen deine Geschichte lesen wollen und es sie einfach nicht gibt, ja, die gehen in den Buchladen und das Buch ist nicht verfügbar, weil du nicht genügend bereitgestellt hast. Und das habe ich schon von so vielen gehört. Auch mein erstes Buch war zwischenzeitlich kurz nicht verfügbar und das wollte ich unbedingt vermeiden.
Okay. Wie bekommt man Nova MD, ich verrat's mal, dazu 25.000 Bücher von einem einzulagern? Denn ich weiß auch wiederum, dass einige schon Probleme haben, irgendwie 300 Bücher bei denen zu lagern, dass es da schon ein Nein gab.
Das kann ich auch total gut nachvollziehen, weil wie gesagt, Nova muss natürlich auch die Lagerkapazitäten sinnvoll planen. Und es kommt natürlich auch ganz stark auf Vormärke drauf an. Das heißt, Bücher sind ja häufig schon viele Monate im Voraus vorbestellbar bei den einschlägigen Online-Shops. Und je nachdem, wie hoch da die Nachfrage ist, kann man natürlich auch nochmal besser planen. Ja, drucke ich lieber ein paar hundert oder ein paar tausend Exemplare oder wie viel auch immer. Und da musste ich sagen, ich habe Gott sei Dank eine ganz tolle Community, die da schon eifrig vorbestellt hat und da tolle Signale an den Handel geschickt hat sozusagen. Und da auch ein ganz großes Dankeschön an jeden und jede Einzelne da draußen, die Bücher vorbestellen, weil es hilft halt einfach bei der Planung. Es hilft auch beim Schreibprozess, es gibt ganz viel Motivation und Kraft und ist es ist einfach Gold wert, wenn Menschen Bücher direkt vorbestellen und auch so einen Vertrauensvorschuss geben, ja, dass sie dir als Autorin oder als Autorin vertrauen und sagen, ich glaube daran, dass die Geschichte gut ist und bevor ich das Buch selber in den Händen halte, zum Beispiel in einer Buchhaltung mal durchblättere, vertraue ich drauf, dass ich es lesen möchte. Das ist natürlich auch total mutmachend und hoffnungsschenkend.
Wie groß ist deine Community?
Also ich habe ja so ein paar verschiedene Kanäle. Mhm. Auf Instagram habe ich fast 40.000 Follower, wobei man auch da sagen muss, da erreicht man ja gar nicht immer jeden mit seinen Beiträgen. Ne? Die Reichweite, die fluktuiert da ja auch stark und schwankt stark. Ich habe auch einen eigenen Podcast, Glücklich sein. Es gibt auch Menschen, die finden einfach meine Website auf Google. Insofern ist das schwer nummerierbar, würde ich mal sagen.
Aber es ist schon für eine Autorin, insbesondere auch für eine Self-Publisherin, ist es schon eine sehr große Reichweite.
Möglich, da bin ich keine Expertin.
Also, ja, also doch, ist es auf jeden Fall. Kam die vor deinem ersten Buch oder kam die nach deinem ersten Buch?
Überwiegend davor, tatsächlich, ja.
Das heißt, würdest du sagen, dass sie auch auf jeden Fall ein wichtiger Faktor dabei war, dass das erste Buch ein Spiegel-Bestseller wurde?
Entschuldigung, jetzt habe ich mich auf meinen Kaffee verschluckt. sorry, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Natürlich. Würdest du sagen, dass deine Community auch ein wichtiger oder vielleicht sogar der Hauptfaktor war, dafür war, dass dein erstes Buch ein Spiegel-Bestseller geworden ist?
Definitiv ein wichtiger Faktor. Ob es jetzt der Hauptfaktor war, kann ich schlecht sagen, denn in der Buchbranche sind viele Ergebnisse leider nicht so richtig nachvollziehbar. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht so, wie wenn man zum Beispiel eine App hat, ja, und du selbst hast die komplette Datenhoheit und kannst dedizierte Analysen anstellen und schauen, an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit kam aus welchen Teilen der Welt Menschen auf meine App und wann haben sie gekauft und so weiter, ja. Ich bringe jetzt das Beispiel, weil ich habe früher bei einer App gearbeitet. Im Buchhandel ist das anders, ja. Es gibt Menschen, die haben mir natürlich auch geschrieben aus meiner Community, so, hey, ich freue mich auf dein Buch, ich habe es vorbestellt, oder die danach Bilder gepostet haben in ihren Stories, worüber ich mich auch mal mega freue. Aber es gibt auch viele, die gehen einfach, und dazu zähle ich mich zum Beispiel auch, wenn ich ein tolles Buch irgendwo sehe, ich gehe in den Buchladen um die Ecke und kauf's mir da halt. Mhm. Und nirgendwo wird das richtig registriert, nirgendwo wird mein Name aufgeführt oder wie ich darauf gekommen bin. Und deswegen lässt sich das schlecht zurückverfolgen, aber einen gewissen Einfluss wird es definitiv gehabt haben, ja.
Voll gut. Und an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Es ist ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich der Traum jeder Autorin, jedes Autors, diesen wunderschönen Aufkleber aufs Buch kleben zu dürfen.
Definitiv.
Hast du das Gefühl, dass es jetzt ein Türöffner ist, weil du schreibst ja auch viele Buchhandlungen an, Leseorte, da wäre ich nachher auch nochmal eine Frage zu, aber hast du das Gefühl, wenn du sagst, ja, ich bin Vanessa Göcking, ich bin Spiegel-Bestseller-Autorin, das ist mein neues Buch, dass das einen Unterschied macht?
Ganz klar, nein. tatsächlich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt vorher gedacht und auch gehofft. Ich ja. dachte, boah, wenn ich dieses Siegel da drauf habe, dann ist alles so viel leichter. Und was das angeht, wurde ich tatsächlich bitter enttäuscht. Denn es wartet niemand da draußen auf einen. Und ja, dieses Siegel, das ist eine tolle Sache. Ich freue mich da auch riesig drüber. Ich finde es auch immer wieder schön. Aber es gibt dann doch überraschend viele Autoren und Autorinnen mit diesem Siegel. Ist mir vorher gar nicht so bewusst geworden. Wenn man da mal so rumschaut, dann ja, ist das doch gar nicht so wenig. Und die Buchhandlungen, ich meine, die kriegen ja ständig Anfragen, dass jemand dort lesen möchte. Ne? Das sind vielleicht Spiegel-Bestseller oder Bild-Bestseller oder es sind Bücher, die vielleicht kein Bestseller-Siegel haben, aber sich seit Jahren einfach konstant mega gut verkaufen. Und die bekommen dann Anfragen von Self-Publishern und Agents und Verlagen und von weiß ich nicht wem. Und die haben ja auch nur gewisse Kapazitäten, begrenzte Kapazitäten. Ja. Und gehen dann ja auch jedes Mal ein Risiko ein, wenn die so eine Veranstaltung ausstatten, denn letztendlich sind da ja auch Personalkosten inkludiert und so weiter. Und ich habe schon das Gefühl, dass die sehr vorsichtig sind und dass da jetzt mal so ein erfolgreiches Buch oder halbwegs erfolgreiches, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass das nicht unbedingt ausreicht, um mal so mir nichts, dir nichts Lesungen zu bekommen. Also ich habe wirklich hunderte von Buchhandlungen angeschrieben. Und viele haben gar nicht geantwortet, sehr viele haben gesagt nein, weil passt nicht in ihr Metier oder sind schon voll ausgeplant. Viele planen auch ein Jahr im Voraus sämtliche Veranstaltungen und sind jetzt nicht so flexibel und spontan, dass die sagen, ja, in 3 Monaten haben wir noch einen Slot frei. Und ein paar wenige haben aber glücklicherweise zugesagt und das fühlt sich gut an und darauf freue ich mich auch.
Ja, letztendlich, wenn alle zusagen würden, die wir so anschreiben, dann wär's dann auch wieder ein bisschen
so viel. Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt 100 Lesungen halten müsste, Gott, wann sollte ich denn dann noch schreiben?
Ja. Hast du die Buchhandlungen nur wegen der Lesungen angeschrieben oder auch um zu fragen, hey, nehmt ihr mein Buch auf? Das kommt dann raus.
Ich habe sie konkret wegen der Lesung angeschrieben, doch ich denke, dass ja, wenn dann Interesse an dem Buch besteht, ja, ich meine, der Hinweis darauf ist ja trotzdem vorhanden, dass sie dann entsprechend proaktiv agieren. Das ist jetzt meine starke Hoffnung.
Es ist spannend, weil ich mache es immer so, ich mache es genau andersrum. Ich schreibe immer, hey, mein neues Buch ist draußen, würdet ihr das aufnehmen? Und ich lese auch total gerne, also ich gehe und mache es genau andersrum.
Spannend. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen.
In der nächsten Runde.
Es gibt ja glücklicherweise noch ein paar 100 Buchhandlungen mehr.
Hast du die, wonach suchst du die aus? Also ich weiß zum Beispiel, dass Thalia relativ viel mit Self-Publishern zusammenarbeitet, habe aber gehört, dass Hugendube keine Self-Publisher aufnimmt oder nur sehr bedingt, also nur sehr erfolgreiche. Und wonach hast du die Buchhandlungen dann ausgesucht?
Nach Sympathie. Also zum Beispiel Die Sonne in dir, mein Buch, was jetzt im Juni erscheint, das spielt ja in Hamburg. Und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt eine Lesung in Hamburg abhalten. Es kann ja nicht sein, dass ich eine Geschichte schreibe, die in Hamburg spielt und selbst lese ich nicht in Hamburg. Und da habe ich zum Beispiel ganz viel in Hamburg angeschrieben, ja.
Ich notiere mir das mal, weil das Buch, weil das Lustige ist ja, wir bringen ja beide ein Buch, haben wir ja schon drüber gesprochen, ein Buch im Juni raus und unsere Protagonistinnen heißen beide Anna.
Das ist so witzig, ja.
Meine Anna ist in Berlin, deswegen, und ich bin ja in Berlin, deswegen ist das auf jeden Fall,
ja, witzig. Also, eine andere Figur aus dem Buch, Sophie, die lebt tatsächlich auch in Berlin und Anna besucht sie auch mal.
Sehr cool.
Ja.
Wie fühlt sich das für dich an, wenn jemand sagt, nee, ist nichts für uns? Bist du da völlig entspannt oder ist das so ein...
Also ich sag mal so, die Masse macht's, ne? Bei der ersten Absage denke ich so, ja, okay, klar, kann eigentlich jeder nehmen. Und bei der zweiten und dritten und 15. und 21. denke ich das auch noch. Und dann irgendwann wird es zäh, ja. Und dann kommt es zusätzlich auch auf die Tagesform an. Ja, da gibt es Tage, da denke ich, ey, ich schaffe hier alles. Ich reiß Bäume aus. Was wollt ihr? Ist mir doch egal. Dann schreibe ich halt die 489. Buchhandlung an. Und dann gibt es aber auch Tage, ja, wenn es vielleicht, weiß ich nicht, draußen grau ist und ich habe eh schon schlecht geschlafen. Und vielleicht habe ich noch meine Tage oder irgendwas anderes stimmt nicht. Und wenn dann zusätzlich auf viele Kleinigkeiten noch eine Absage kommt, dann nervt mich das auch manchmal. Und dann sage ich auch manchmal, okay, und heute schreibe ich jetzt mal keine weiteren an, heute mache ich halt mal was anderes oder heute mache ich mal jetzt nichts mehr, weil ich merke, es geht gerade nicht. Ich muss jetzt erstmal wieder so für mich Kraft sammeln.
Super gesund. Wie erkennst du das? Also bist du da so bei dir, dass du das erkennst oder hast du einen Tipp, wie man sowas erkennt? Weil oft gehen wir ja drüber oder in meinem Fall auch, ich halte mich dann für falsch. Und dann denke ich so, ich muss das doch jetzt aber noch machen, weil ich habe mir das doch vorgenommen. Ich wollte doch jeden Tag 20 Buchhandlungen anschreiben, dann muss ich das doch heute durchziehen.
Ja, ging mir früher auch so. Ist mittlerweile nicht mehr so. Ich muss sagen, ich habe viel trainiert, in mich hineinzuhorchen. Ich merke das jetzt, ich fühle mich dann wirklich, als hätte ich ein aufgebrauchtes Akku. Also ich habe wirklich so ein inneres Akku, das spüre ich ganz stark. Und wenn das aufgeladen ist, dann fühle ich mich wach und kraftvoll und gut drauf. Und wenn das sinkt, ja, dann kommen vielleicht irgendwann die Kopfschmerzen dazu oder die Schulter-Nacken-Verspannungen oder eine innere Unruhe. Und dann merke ich das ganz klar. Und mein Tipp ist da immer, das tatsächlich zu trainieren und zwischendurch einfach zu atmen, ja, also wirklich, weil ich merke das auch, wenn ich sehr fokussiert bin auf etwas und vielleicht auch in einer Negativspirale fokussiert, dass ich unbewusst atme und überhaupt nicht mehr für mich fühlig bin. Und wenn ich dann aber auch mal kurz den Laptop zum Beispiel zuklappe und mal 5 Sekunden einfach atme und dann gucke, okay, wie geht's mir, dann merke ich das ja ganz schnell, geht's mir gut oder nicht. Und dann treffe ich für mich die Entscheidung, das macht jetzt hier keinen Sinn, mich dadurch zu quälen, weil ich merke auch, wenn es mir gut geht, schaffe ich alles, was ich mir vornehme, 8-mal besser und 8-mal schneller, als wenn es mir nicht gut geht. Und selbst wenn ich dann heute nicht weitermache, hole ich das morgen eh wieder auf.
Das ist so gut. Das ist so, also es ist halt auch befreiend, ne? Ich habe gerade ein super spannendes Interview gehört. Ich verlinke euch das hier drunter. Das hat ein Content Creator mit jemandem geführt, dessen Account heißt Healthy Gamer oder so. Er hat 2,2 Millionen Follower auf YouTube. Das ist ein Arzt, ein Psychologe. Und der hat genau halt das auch nochmal gesagt, dass wenn wir, also da ging es, das Thema war Burnout. Und es ging halt darum, wenn wir unserem Körper Energie wegnehmen, dann können wir nicht irgendwie das 6 Monate lang durchziehen und dann 2 Wochen in den Urlaub fahren, um wieder aufzuchargen. Wir müssen wirklich jeden Tag, müssen wir uns das wiederholen, was wir von uns geben. Oder halt am nächsten Tag, ne? Also, und dann hat er nämlich halt auch noch gesagt, wenn wir in diesem State sind, wo wir halt in dieser Energielosigkeit sind, dann sind wir nicht wir selbst und dann können wir nicht das kreieren, was wir, dann ist das Beste, was wir in dem Moment geben können, einfach nicht so gut, wie wir sein könnten, wenn wir ausgeruht sind, wenn wir bei uns sind, wenn wir nicht auf nur auf das, was letztendlich dabei rauskommt, also beziehungsweise was wir davon zurückhaben wollen an Likes, Views, weiß ich nicht was, nur darauf stehen, sondern wirklich in diesem Moment sind und gucken, ich will jetzt das kreieren, weil das gehört gerade zu mir.
Ja, bin ich voll bei dir und bei wem auch immer das, wer auch immer das gesagt hat.
Ja, ich schick dir das gerne, ein super tolles Interview.
Sehr, sehr spannend. Cool.
Kennst du andere Self-Publisher? Oder wie bist du, Ich verlinke auch das Interview mit Lars Ahmed, mit dir, da hast du ja auch schon ganz viel erzählt, dass du selbst ständig sein möchtest, dass du dein eigenes Unternehmen haben möchtest, dass du nicht von Verlagen oder irgendwas abhängig sein möchtest. Trotzdem ist ja ins Self-Publishing zu gehen schon ein großer Schritt. Kanntest du vorher andere Self-Publisher? Nimm uns gerne mal in den Entscheidungsprozess mit oder mich.
Nicht persönlich tatsächlich. Jetzt, nachdem ich mich dazu entschieden habe, sind mir ein paar aufgefallen, über soziale Medien zum Beispiel oder indem ich einfach nach Büchern geguckt habe und was gerade trendet und so weiter, aber auch jetzt nicht im persönlichen Austausch. Meine Entscheidung hatte auch absolut nichts damit zu tun, was andere machen, muss ich sagen, sondern die kam zu 100% aus mir. Und ich sag das jetzt so ganz klar, weil ich früher auch viele Entscheidungen getroffen habe, die aus Vergleichen entstanden sind. Mhm. Vergleiche positiver Natur im Sinne von, andere haben mich inspiriert, aber auch Vergleiche negativer Natur im Sinne von, ich war vielleicht auf jemanden neidisch. Mhm. Und solche Sachen sind mir früher passiert, aber gerade diese Entscheidung, die war zu 100% losgelöst von äußeren Begebenheiten, sondern das war rein aus mir heraus zu sagen, ich will hier alles selber bestimmen. Mega. Das klingt immer so ein bisschen, ne, also fast schon egozentrisch, das so zu sagen, ich will hier alles selber bestimmen, aber ich denke mir so, es ist doch wohl meine Geschichte und ich möchte einfach hier dieses Projekt von Anfang bis wirklich bis ganz zum Ende und darüber hinaus begleiten.
Du bist hier genau an der richtigen Stelle, um das zu sagen, weil ich glaube, so, keine Ahnung, 80% der Leute, die hier zugucken, sind genau deswegen, wollen genau deswegen auch ins Self-Publishing gehen, um halt ja selbst entscheiden zu können. Hattest du im Verlag, was hat dir konkret gefehlt an Entscheidungsfreiheiten?
In einem Verlag, und dabei ist es, schätze ich, meines Wissens nach, völlig unabhängig davon, in welchem Verlag man ist, gibt es ja aber gewisse Regeln, Abläufe, Prozesse und Vorschriften, ja? Zum Beispiel, wie ist ein Buch ausgestattet? Es gibt Verlage, die drucken überwiegend Hardcover und nur sehr wenig Softcover. Es gibt andere Verlage, die drucken nur Taschenbücher und kein Paperback, also nichts mit so Klappen und Broschüre. Das ist eine Sache, ne? Also ich zum Beispiel habe mir beim ersten Buch schon Klappen gewünscht hätte und habe die nicht bekommen. Ich habe gesagt, ich will unbedingt Klappen an meinem Buch, weil ich das so viel hochwertiger finde und von der Haptik schöner. Und man kann da noch was aufklappen und noch was entdecken und da ist noch Platz für mehr Inhalt und so weiter. Und ja, siehst du, genau. Genau, wie bei dir da. Das liebe ich einfach so sehr. Das war ein Punkt. Und ich meinte ja auch schon, vieles im Buchmarkt ist so undurchsichtig, ja. Also man hat da gar nicht so viele Daten und Informationen. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr daten- und informationsgetriebener Mensch. Ich bin sehr neugierig, sehr wissbegierig. Ich weiß gern, was mit meinen Projekten los ist. Ich habe BWL studiert und bin, also ein Teil von mir ist aus tiefstem Herzen Wirtschaftswissenschaftlerin. Und
ich übrigens auch.
Witzig. Ja, siehst du. Und ich möchte zum Beispiel gerne tägliche Verkaufszahlen wissen. Ja, und das bekommst du, wirst du bei keinem, wette ich, ja, lege ich meine Hand für ins Feuer, wirst du bei keinem Verlag der Welt bekommen, tägliche Verkaufszahlen, weil ist ja auch klar, das können die auch gar nicht realisieren. Also habe ich auch vollstes Verständnis für, ja. Ich meine, die haben Hunderte oder Tausende von AutorInnen und die können ja nicht hier jedem ständig irgendwelche Zahlen schicken, das geht ja gar nicht. Aber ich habe gesagt, ich möchte es gern wissen, ja, ich möchte einfach wissen, wie sich die Verkäufe von meinem Buch entwickeln und wenn ich dann zum Beispiel sehe, es läuft gut, dann habe ich anscheinend irgendwas richtig gemacht in meiner Ansprache, meine Follower oder wohin auch immer, dann möchte ich mehr davon machen oder ich sehe, es ist gerade eine Flaute, vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr Buchhandlung anschreiben oder noch eine Lesung veranstalten oder was auch immer. Und das war halt auch sowas, wo ich gemeint habe, nee, ich will das wissen. Ja, ich möchte diese Einsicht gerne haben.
Ich hatte ja diese Einsicht von Anfang an. Ja. Und ich habe das auch sehr genutzt, nicht nur mit den täglich Verkäufe checken, sondern öfter, sehr viel öfter. Und für mich war wirklich, also mich hat das extrem unter Stress gesetzt dann irgendwann. Mhm. Hast du einen Plan, wie du damit umgehst, dass es das nicht tut, sondern dass es wirklich so dieses entspannte Controlling-mäßige eher ist und so, dass du daraus dann halt auch Handlungen ableitest und dass du dich nicht davon unter Druck setzen lässt?
Ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ein Problem sein könnte. Spannend, dass du mich darauf hinweist. Also wenn ich jetzt so mich hineinfühle, glaube ich nicht, dass es ein Problem für mich sein wird, so ganz intuitiv. Ich muss sagen, was mir einerseits hilft, auch jetzt in Bezug auf andere Themen, Social Media oder was auch immer, ich mache manche Sachen einfach täglich. Ja, morgens mache ich eine Stunde Aktion X und dann ist auch Ruhe für den Rest des Tages und vielleicht zum Abschluss des Tages noch einmal. Ja, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich sage, okay, ich checke jeden Morgen meine Verkaufszahlen und dann ist gut und dann gucke ich am nächsten Morgen wieder. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist auch, dass ich glaube, ja, es kann Druck machen im negativen Sinne. Ich glaube aber auch, dass es Druck machen kann im positiven Sinne, also positiven Stress entwickeln, um dran zu bleiben, um noch mehr zu geben. Denn, und das wirst du sicherlich auch kennen, bestimmt ganz viele, die hier zugucken oder zuhören, das sind ja unsere Buchbabys. Ja, wir wollen ja, dass es denen gut geht und und dass ganz viele Menschen auch glücklich da draußen glücklich werden, wenn sie das lesen. Und insofern ist es ja wirklich auch in meinem tiefsten Interesse, dass ganz viele Menschen das lesen, dass sie erstmal darauf aufmerksam werden, um es lesen zu können. Und ich glaube, ich würde es dann auch nutzen, hoffentlich, um positive Energie rauszuziehen, um halt noch mehr zu machen dafür.
Ja, das klingt auf jeden Fall schlau.
Theoretisch.
Also ich sag dir mal, was mein Problem war und wo ich immer noch aufpassen darf, dass das nicht nochmal zum Problem wird. Ich hatte am Anfang halt wahnsinnig krasse Verkaufszahlen. Die waren wirklich richtig, ich hatte keine Erwartungen an meinen ersten Launch. Mein erstes Buch ging aber voll und die Decke ist auch Bild-Bestseller geworden. Kein Spiegel-Bestseller, aber ein Bild-Bestseller. Und quasi jede Verkaufssteigerung war so ein Dopamin-Kick. Mhm. Und wenn diese Verkäufe aber nicht drin waren, dann hat das Dopamin gefehlt. Also es war auf rein Hormonbasis war es echt ein Problem. Und das ist ja wie mit allem, ne? Ich glaube fast, ich könnte fast sagen, es ist irgendwann eine Sucht geworden, dass die Verkaufszahlen eine bestimmte Höhe haben. Und das war dann wie so ein kleiner Entzug, wenn es nicht war. Und halt auch immer diese Enttäuschung und immer dieses, damals war ich noch, ich war schon in der Persönlichkeitsentwicklung drin, aber nicht so tief, wie ich jetzt drin bin. Und das war wirklich dann immer noch, die Glaubenssätze waren noch viel fester verankert. Es war noch viel mehr dieses, du bist einfach nicht gut genug, lass es einfach nicht drauf. Aber da bist du ja fitter, als ich damals war, oder?
Also, ich finde es spannend, dass du das erzählst, weil ich musste jetzt gerade an Instagram denken. Mhm. Also es war nicht bei mir so. Ich habe angefangen, ich hatte früher nie privat Instagram. Ne? Ich habe mir das wirklich erst geholt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Im Januar 2022, glaube ich. Und dann, und ich hatte echt keine Ahnung von sozialen Medien. Ich würde sagen, ich habe da immer noch nicht viel Ahnung von, weil, also bei mir, das kommt nicht so natürlich. Ja, es gibt ja so Leute, die sind so natürlich da so total, boah, da strömt es einfach raus. Das ist bei mir bei sozialen Medien nicht so. Und dann bin ich aber im Sommer 2022, also kurz nach meinem Start, irre gewachsen. Also ich meine wirklich irre, ja. Mehrere tausend Menschen pro Woche für ein paar Wochen. Und da bin ich dann auf 45.000 Followern oder so war ich dann. Und das war total verrückt für mich, weil ich habe damit nicht gerechnet. Und es war auch so, ich habe ständig reingeguckt. Und dann hat es aufgehört, auf einmal das Wachstum. Und ich habe nichts anders gemacht, ja. Und dann fing es an, dass mein Account, und das ist weiterhin so, seit Herbst 2022 langsam, aber kontinuierlich schrumpft. Mhm. Also eine Durststrecke, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von fast anderthalb Jahren, nachdem es mal 2 Monate gut lief.
Krass.
Und und ich weiß, also ich habe ein paar Ahnungen, aber so richtig weiß ich auch nicht, woran es lag. Auf jeden Fall habe ich eine Zeit lang dann einfach weitergemacht, was ich vorher gemacht hatte. Und hat aber nichts gebracht, sag ich mal im Sinn von, ne? Ich bin nicht wieder gewachsen, ich bin auch nicht stabil geblieben, sondern ich bin weiter geschrumpft und meine Reichweite ist weiter geschrumpft. Und dann habe ich Sachen geändert und es wurde immer schlimmer. Und dann hatte ich letztes Jahr im Herbst so wirklich keinen Bock mehr. Und dann habe ich über den fast gesamten Winter sehr wenig gemacht auf den sozialen Medien. Also ich habe mich da wirklich mal zurückgezogen, weil ich gesagt habe, es tut mir hier gerade nicht mehr gut. Ab und zu, wenn ich Lust hatte, habe ich noch was gepostet, aber auch echt nicht mit einem bestimmten Ziel, sondern einfach nur aus mir heraus. Und dann habe ich aber gemerkt, nach dieser langen Ruhephase, dass ich jetzt im Frühjahr wieder Bock hatte, was zu machen. Mhm. Und zwar nicht, um zu wachsen oder um möglichst viele Likes zu kriegen oder um zu erreichen, sondern ich hatte einfach wirklich Bock, da wieder mal was auszuprobieren, einfach nur aus Spaß an der Sache. Und das mache ich jetzt auch und ich poste gerade täglich und es macht mir gerade wirklich Spaß. Und manche Sachen klappen auch echt gut und manche klappen überhaupt nicht, aber es macht mir nichts mehr aus. Und es hat mich aber lange zerfressen. Und ich glaube, manchmal brauchen wir diese Lektion und dann zerfrisst es uns vielleicht auch eine Weile. Und dann ist es aber auch für mich gerade wichtig, und es würde ich auch jedem empfehlen, dann wirklich Abstand zu nehmen. Hm. Und dann hat sich was in mir verändert, weil ich habe dann auch gemerkt, ey, selbst wenn ich da gar nicht bin, also es hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben, ja. Ich habe immer noch genauso liebende Beziehungen, wie ich sie vor Instagram hatte, wie ich sie nach Instagram haben werde. Ich habe noch genau die körperliche Gesundheit, beziehungsweise besser, wenn ich mich darüber nicht so aufrege. Ich habe immer noch das Dach über den Kopf und eine weiche Matratze, auf der ich schlafen kann. Und letztendlich ist es egal, ob es das gibt oder nicht. Es ist ein nettes Add-on, es kann mich unterstützen, wenn ich es richtig nutze. Und wenn es nicht klappt, geht die Welt davon aber auch nicht unter, ja? Diesen Schritt zurück und diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Und ich glaube, das kann auch helfen bei dem Thema Buchverkäufe. Da ist es schon nochmal ein bisschen anders, weil zum Beispiel für mich ist das die Hauptberufstätigkeit. Also ich mache nichts anderes, ja? Wenn es da schlecht läuft, ist schlecht, weil, naja, ich muss auch mir ab und zu mal ein Brot kaufen oder so.
Es ist kein Brot, aber ja, das gleiche bei mir.
Genau. Und aber auch da würde ich diese Lektion drauf übertragen, weil ich merke, wenn ich mich zu sehr in etwas reinbeiße und versteife, dann wird es krampfig. Und dann spürt das Gegenüber das auch. Und wenn ich stattdessen für mich einen Ausgleich finde und selbst wenn ich sage, ja, okay, das stresst mich jetzt zu sehr, hauptberuflich Autorin zu sein, ja, mein Gott, dann suche ich mir halt noch einen Halbtagsjob woanders. Wenn der mir hilft, mich zu entspannen und ich dadurch wieder mehr kreative Freiheit habe, umso besser.
Ich habe da auch letztens so einen geilen Perspektivwechsel gehabt. Dann suche ich mir halt einen Job. Also ich hatte sogar 2 Perspektivwechsel. Einmal, ich suche mir halt einen Job, der gleichzeitig Recherche ist, wo ich dann das nächste Buch drüber schreiben kann. Und dann dachte ich, ich mache das ja jetzt seit 6 Jahren. Ich habe in den letzten 6 Jahren so viel gelernt. Ich spreche zum Beispiel meine eigenen Hörbücher ein. Ne? Ich könnte mich als Hörbuchsprecherin anbieten. Ich könnte noch fokussierter auf YouTube sein und da Content Creatorin mehr werden und so. Das ist tatsächlich genau dieses. Deswegen erst dachte ich, als du das gesagt hast, dass du ja auch ohne Instagram leben kannst. Ja, toll. Aber ist so was anderes, wenn die Existenz dran hängt. Aber letztendlich stimmt es. Wenn wir uns dazu sehr rein, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben gerade, wenn wir uns dazu sehr reinbeißen, dann wird es krampfig. Und das ist genau, was dieser Gaming-Doktor gesagt hat. Dann ist auch das, was wir rausbringen, das spüren ja die Leute, ne? Wenn das dann halt so verkrampft.
Ja, absolut. Ich muss sagen, ich spreche meine Hörbücher auch selber ein. Morgen geht's nach Leipzig. Da ist der erste von 4 Aufnahmetagen für die Sonne in dir. Ich bin sehr gespannt. Und ich fand es auch spannend, was du gesagt hast zum Thema, dann ist es Recherche für mein nächstes Buch. Denn mir ist aufgefallen, dass und dieser Gedanke, der entspannt mich krass, ne? Alles, was ich mache, also mein ganzes Leben ist eigentlich Recherche für meine Bücher. Also selbst wenn ich mich gerade mit jemandem streite, ist das Recherche für meine Bücher. Denn wie soll ich in einem Buch einen Streit beschreiben, wenn ich mich selber nicht in dieses Gefühl hineinversetzen kann, ja?
Ja.
Wenn mir jemand auf den Keks geht und mich so richtig nervt, egal ob im Privatleben oder im Berufsleben, dann kommt die Person in irgendeiner Art und Weise in mein Buch und ich verarbeite es da drin. Und deswegen auch, wenn ich dann jetzt zum Beispiel sage, ich arbeite heute nicht mehr, ja, ich gönne mir heute mal eine Pause, dann weiß ich, dass auch das gewissermaßen Recherche für mein Buch ist, weil ich dann für mich schaue, wie lade ich meine Akkus wieder auf und das kann ich meiner Protagonistin in der nächsten Geschichte ja mitgeben. Und deswegen fühlt sich nichts irgendwie sinnlos an oder wie Zeitverschwendung, sondern einfach wie eine andere Form des Arbeitens. Das brauche ich anscheinend, mir das so zu erzählen.
Ja, also ja. Also total, was heißt, ja, das brauche ich, aber es stimmt ja. Also genauso wie es auch stimmt, alles, was passiert, bringt uns letztendlich dorthin, wo wir morgen sein werden, ne? Und oder alles, was gestern passiert ist, hat uns zum Heute gebracht. Finde ich super wichtig. Und das dann nochmal dann mit einem, mit das sind quasi die Kirsche drauf, wenn du dann noch sagst, und außerdem ist es Recherche für mein Buch.
Ganz genau.
Hart geklaut. Recherche für mein Buch, weil wie mache ich die Anzeige?
Ja, ohne Witz, ne? Jedes Mal auch bei ganz kleinen Situationen, ich stehe im Supermarkt und ich stelle mich konsequent an die falsche Schlange an. Es ist wirklich absurd. Also ich bin ja ein Fan davon, keine Absolutismen zu benutzen. Ja, also nicht zu sagen immer, sondern lieber häufig oder nicht nie, sondern oftmals klappt das und das nicht oder so. Aber da würde ich beinahe sagen, immer, ja, ich stehe immer an der falschen Schlange im Supermarkt. Und insofern, ja, dann bringe ich das halt in meine Geschichte ein. Ja, dann steht halt meine Protagonistin auch ständig an der falschen Schlange und ärgert sich darüber und ist da gefrustet. Denn ich finde, das sind diese kleinen, lebensnahen Alltagssituationen, die einer Geschichte eben auch Leben einhauchen und es nicht nur zu einer Schablone machen.
Total. Absolut. Also Das ist ja das, womit wir uns dann letztendlich auch verbinden. Und man spürt es total, wenn jemand etwas selbst erlebt hat. Mhm. Das ist, weil dann hast du diese winzigen Details. Zum Beispiel, gerade wenn man irgendwie über Städte spricht. Deswegen, wenn ich über eine Stadt schreibe, die ich nicht kenne, dann gucke ich mir tausende YouTube-Videos an und nehme dann halt irgendwie ein Detail, wie zum Beispiel eine Laterne gehangen hat oder was Besonderes auf dem Fußboden. Alles so eine winzigen Details, die finde ich viel wichtiger sind, als wenn du so das Große beschreibst, ne? Weil die ziehen einen mehr rein. Es ist so wie die Lupe drauf zu setzen. Du guckst mehr rein.
Das stimmt. Finde ich sehr mutig, dass du das machst. Das würde ich mich tatsächlich nicht trauen, über eine Stadt zu sprechen oder zu schreiben, in der ich noch nicht war. Das könnte ich nicht.
Ich habe letztes Jahr das ist das Buch, was jetzt gerade rauskam. Das habe ich erst über eine Kickstarter-Kampagne rausgebracht. Das ist ein Segelroman und ich segel selber, allerdings in Berlin auf der Havel in einem Laser, also in einem Boot, wo eine Person reinpasst. Und das Buch ist aber eine Weltumsegelung quasi.
Spannend.
Und da habe ich auch wahnsinnig viele YouTube-Videos zugeguckt. Also es gibt ja Gott sei Dank ganz viele Vlogger auch, die selber segeln und die Welt segeln. Und dann habe drei Videos angeguckt, wie die über den Ärmelkanal, durch den Nebel und sowas alles. Und wenn man genau hinhört, dann sagen die halt so eine kleinen Sachen wie, ja, der Nebel hat die Containerschiffe so verdingst, dass wir das und das machen mussten. Und ich finde schon, dass es geht. Also, und man kriegt auch, also wenn es über die Menschen geht, wenn du dir jetzt bloß einen Reisebericht anguckst, so von einem TUI oder weiß ich nicht was, dann klappt das, glaube ich, nicht so gut. Aber wenn du die Emotionen mit auffängst von den Leuten, dann schon.
Kennst du diesen Film von der Australierin, die ja mit 16 Jahren die Welt umsegelt hat? Das fand ich auch so spannend.
Aber viel krasser finde ich die Geschichte. Und ich warte immer noch darauf, dass sie in mein, dass sie mir ein Interview gibt. Ist die Geschichte von Laura Dekker. Weil die hat mich dazu inspiriert. Kennst du sie? Das ist eine Holländerin, die Mutter ist Deutsche, die mit 14 Jahren
los ist, um als Jüngste die Welt zu segeln. Sie wollte schon mit 13 los, aber die niederländischen Behörden haben dann Cut gesetzt und sie ist echt auch mit 14 allein um die Welt. Nicht nonstop. Also sie hat, sie hat ganz viel auch erlebt so, aber das hat mich inspiriert. Aber meine Geschichte ist ganz anders. Und meine Protagonistin ist zwar auch 14, aber sie verliert ihr Gedächtnis noch dazu und ist dann wirklich komplett allein, komplett lost ohne alles.
Oha.
Du verkaufst, nee, da haben wir vorher drüber gesprochen, du verkaufst ja deine Bücher auch über deine eigene Webseite. Wie ist dein, ich zwei Fragen zu, wie ist dein, ich sag mal, dein Setup fürs Verkaufen? Also, das direkte Verkaufen, das machen ja super wenig AutorInnen noch, finde ich, viel zu wenig. Ich finde, das müsste jeder machen. Warum machst du das und wie ist überhaupt dein insgesamt Setup? Also bist du breit aufgestellt? Ich habe gesehen, das ist ja auch noch kein E-Book zur Vorbestellung hochgeladen.
Wie ist da dein Plan? Ich habe das hochgeladen. Irgendwas ist da technisch noch nicht ganz rund. Ich habe das schon vor Wochen gemacht und da steht immer bei mir im Account, dass das irgendwie freigegeben werden muss oder so.
Also um direkt auch mal Werbung für dein Buch zu machen, ihr geht jetzt mal alle auf Amazon, exklusiv auf Amazon oder
Nee, Thalia, Fugendubel.
Das E-Book auch, ja?
Ja, genau, aber das E-Book ist leider ausgerechnet eben noch nicht vorbestellbar. Das ist so strange.
Okay, dann geht ihr jetzt alle mal auf die Plattform eurer Wahl und sucht nach, jetzt darfst du einmal deinen Buchtitel nennen.
Die Sonne in dir, eine Erzählung über die verborgene Schönheit des Alltags. Aber die Sonne in dir und man findet es.
Genau, und ihr guckt bitte alle einmal, ob das Buch als E-Book verfügbar ist und dann kommt ihr zurück und kommentiert unter dem Video, ob es da ist oder nicht.
Oder besser noch, ihr bestellt das Printbuch vor.
Oder ihr und wenn es nicht da ist, dann könnt ihr euch das Printbuch vorbestellen, genau.
Ich muss sagen, ich bin ja auch gar kein Fan von E-Books, ich persönlich, ne? Also es wird meine Bücher als E-Books geben, aber ich lese nur echte Bücher. Ich muss das Papier spüren, ich muss die Druckertinte riechen, ich will dieses Rascheln hören, das geht nicht ohne.
Ich liebe das auch. Ich habe aber tatsächlich E-Books, ich weiß sie sehr zu schätzen, gerade abends im Bett zu lesen, ist sehr schön, wenn du nicht umblättern musst. Und als Self-Publisherin ist mein wirklich ein Großteil meines Umsatzes immer noch E-Books. Ich kenne aber auch Self-Publisherinnen, wo es genau andersrum ist, die jetzt gerade anfangen, die von den Printeinnahmen komplett leben können und jetzt gerade mal anfangen, sich so ein bisschen ums E-Book zu kümmern. Aber
ja, spannend.
Ja.
Ja, nee, aber um deine Frage zu beantworten, es wird alles geben, auch Hörbuch, wie gesagt, die Aufnahmen starten morgen, also das volle Programm.
Und halt auch wirklich komplett auf allen Plattformen, das heißt, wirst du E-Book und Hörbuch auch über deine Website anbieten, oder?
Nee, also die gibt's dann wirklich bei Audible und weiß ich nicht, wo man halt Hörbücher hört, beziehungsweise E-Books liest, genau.
Wenn du über deine eigene Website verkaufst, dann fließen die Daten ja nicht bei Media Control mit rein.
Nee. Das ist richtig.
Ist das ein Problem? Also ist dein Ziel, also Ziel groß natürlich sowieso schon, auch mit dem Buchspiegel Bestseller-Autorin zu sein, aber du setzt nicht alles dran, also du, ja, weil viele verkaufen ja dann extra nicht direkt, sondern wirklich nur so, dass es wirklich mit reinzählt.
Ja, also vielleicht mal ganz kurz für alle, die hier vielleicht neu sind, wegen Media Control, weil für mich war das ein Begriff, den ich bis vor kurzem noch gar nicht kannte oder bis vor einem Jahr, sag ich mal. Media Control erfasst quasi alle, oder nicht alle, aber über 90% der Buchverkäufe im deutschsprachigen Raum und stellt die Datengrundlage zur Verfügung, damit geguckt wird, was kommt in die Spiegel-Bestsellerliste und was nicht. Und ja, ich wünsche mir sehr, dass es wieder ein Spiegel-Bestseller wird. Das wäre natürlich ganz toll. Aber es ist jetzt für mich nicht das Wichtigste. Ja, also für mich ist das Wichtigste, dass mein Buch viel gelesen wird und dass es den Menschen hilft, dass die Menschen es mögen, dass sie es weiterempfehlen. Ja, dass jemand zur besten Freundin geht oder zur Mama oder zum Kollegen und sagt, du, ich habe letztens Die Sonne in dir gelesen und meine Güte, du musst es unbedingt lesen, weil es hat mich so inspiriert, es hat mich so sehr weitergebracht. Und wenn ich das mit einem Spiegel-Bestseller-Siegel erreiche, ist das toll. Und wenn ich das auf anderen Wege erreiche, ist das halt auch toll. Also, ne, die Geschichte soll einfach raus in die Welt.
Das erste Buch, was du rausgebracht hast, das ging ja noch in die Kategorie Ratgeber, richtig?
Genau.
Mhm. Und das jetzt? Weil es Erzählung ist?
Wird, hoffe ich mal, ein Sachbuch. Nicht, dass er in der Weltristik landet. Wäre auch okay, aber ich sehe es schon stark als Sachbuch. Ne? Wir haben ja im Bereich Sachbuch auch erzählerische Ratgeber, wie jetzt Das Café am Rande der Welt von John Strelicky oder dass Mea und ich von Tessa Randau oder so ähnliche Geschichten, die schon darauf abzielen, zu inspirieren, Impulse zu schenken, auch hin und wieder konkrete Tipps geben. Und insofern denke ich mal, es wird in die Kategorie Sachbuch zählen.
Das ist spannend. Ich weiß nicht, ob das nach dem Interview war oder vor dem Interview, weil ich das Buch, also meine Anna, das ist halt auch auch kein Liebesroman. Das ist das erste Roman von mir, der kein Liebesroman ist, sondern es ist halt wirklich auch ein Inspirationsroman. Und ich habe den jetzt auch bei Sachbücher eingeordnet. Und ich dachte so, mal gucken, ob das durchgeht. Mal gucken, ob das, ob sich da jemand drüber aufregt.
Und?
Ich weiß es noch. Ne, es kommt sogar nach deinem
Buch. Ja, es kommt ja im Juli. Mach's
ja über, ja, richtig. Mach's ja auch noch über Print on Demand, weil ich keinen Auflagendruck machen möchte. Mhm. Und deswegen mal gucken.
Ja.
Was passiert so?
Spannend. Also, können wir uns gegenseitig auf dem Laufenden halten?
Dann pushen wir unsere anders gegenseitig. genau. Da siehst du, dann sind wir jetzt wunderbar bei deinem Buch angekommen. Erzähl doch mal, was das für ein Buch ist.
Genau. Also, es ist eine Geschichte, eine inspirierende Erzählung. Und es geht um Anna, die an sich vieles hat, ja, was sie sich so immer gewünscht hat, also
so fängt mein Buch an. So fängt mein Pitch an. Es geht um Anna, die eigentlich alles
witzig. Ja. Ja, einen festen Freund, einen sicheren Job, eine tolle Wohnung mitten in Hamburg. Und die aber merkt, boah, es kann hier einfach nicht alles gewesen sein, ne? Also ich müsste doch eigentlich glücklich sein, aber ich spüre diese Zufriedenheit und diese Dankbarkeit nicht ehrlich. Mhm. Und sie entdeckt dann in einem Antiquitätengeschäft ein Tagebuch aus den 1920er Jahren. Und dieses Tagebuch ist gewissermaßen magisch, aber zu viel verrate ich da nicht. Ich möchte da noch nicht so sehr spoilern. In jedem Fall ziehen sich diese magischen Elemente durch alle meine Bücher. Also im November kommt ja das Wunder in dir raus und nächstes Jahr im Frühjahr die Kraft in dir. Und das sind einzelnstehende Geschichten, die man unabhängig voneinander lesen kann. Entweder nur ein Buch oder in einer beliebigen Reihenfolge. Aber ich empfehle schon die Reihenfolge, denn es gibt eben diese verbindenden Elemente. Und in jedem Fall entdeckt Anna dieses Tagebuch und taucht dann ganz tief in das Leben dieser Fremden ein, Tag für Tag und Seite für Seite, und gestaltet dann ihr Leben um. Und sie verändert ganz, ganz vieles in ihrem Liebesleben, in ihrem Berufsleben, in ihren Freundschaften, in ihrer Freizeitgestaltung, was das Thema Ehrenamt angeht. Und es geht eben darum, dass sie so die Schönheit im Alltag wiederentdeckt und dass sie nicht einfach den Job hinschmeißt und um die Welt reist und was total Verrücktes macht, weil ganz viele von uns können das nicht oder wollen das nicht, ja, weil es einfach Restriktionen gibt, weil wir zum Beispiel Kinder haben und nicht einfach alles hinklatschen können. Oder weil wir ja an sich wissen, dass unser Leben okay ist und es auch nicht hilft, jetzt davor wegzurennen, sondern lieber unseren Blick darauf wandeln wollen. Oder weil es finanzielle Bedenken gibt, was auch immer. Und mir war es wichtig zu zeigen, dass wir eben nicht auf einer einsamen Insel oder einen total verrückten, abgefahrenen Ort entdecken müssen oder in einem Gespräch sich plötzlich alles für uns verwandelt, sondern dass das auch ein Prozess ist. Und insofern begleiten die Leser Anna auch über mehrere Wochen über den kompletten Hamburger Sommer. Und sie hat auch mal Rückschläge und die baut dann auch mal Mist, ja. Und sie ist eben nicht perfekt, sondern die ist so wie du und wie ich und wie die meisten von uns hier. Die hat ihre Stärken und mal läuft was gut und die hat auch Themen, wo sie dran arbeiten darf, wo es mal nicht gut läuft. Und Schritt für Schritt schafft sie es aber. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir alle das auch schaffen können, wenn wir nicht diesen Druck haben, dass das von jetzt auf gleich passieren muss. Dass das eine Riesenveränderung sein muss, sondern dass das viele kleine Veränderungen sein können, die am Ende eben doch wie eine Riesenveränderung sich anfühlen.
Was ich total schön finde, ist, dass Also ich finde es total schön, ohne Vergleich und Wertung jedoch für die anderen Bücher, dass Anna am Anfang schon alles hat. Denn oft ist es bei diesen Sachen ja so, dass die Protagonistin oder der Protagonist völlig am Boden ist, ne? Dass irgendwie alles, das Job verloren, Ehemann ist fremdgegangen, weiß ich nicht, Haus ist eingestürzt, Auto geklaut, Katze ist auf einmal ein Hund, so, ne? Also ist irgendwie alles kaputt. Und dann daraus wieder rauswachsen. Und ich glaube, dass es für die meisten Menschen tatsächlich leichter ist, sich aus so einer Lage heraus, also aus so einer Lage heraus zu wachsen. Mhm. Wenn man wirklich halt sieht, okay, alles ist blöd. Aber in dem Moment, wo wir eigentlich alles haben, erlauben wir uns ja gar nicht, noch mehr zu wollen. Dann denken wir ja so, ja, andere haben viel weniger als ich, ich bin doch eigentlich ganz gut dran. Und dann vielleicht auch noch die Angst, was ist denn, wenn ich das verliere, was ich jetzt schon habe, wenn ich jetzt noch mehr will?
Absolut. Und ich meine, gewissermaßen kommt damit ja auch eine Bequemlichkeit und ein Komfort, ja. Mhm. Wenn ich meine, heutzutage, wenn ich einen sicheren Job habe, der mir jeden Monat Betrag X auf mein Konto bringt und wo es ja an sich auch ganz okay ist, dann habe ich jetzt ja gar nicht so den Anlass, da etwas zu ändern, als wenn ich gerade gekündigt wurde oder ein anderer Schicksalsschlag kommt. Und gleichzeitig ist es ja schade, wenn wir eben nur aus der Bequemlichkeit oder Komfortzone heraus in diesem Job verweilen, obwohl ja uns eben nicht das gibt, was wir brauchen. Und aber auch hier ist es eben nicht so, dass Anna dann ihren Job hinschmeißt und dann einfach abdampft. Die dampft zwischendurch mal ab, aber ohne ihren Job hinzuschmeißen. aber dass sie auch zeigt, hey, wie kann ich denn in einem bestehenden System unter gegebenen Rahmenbedingungen mehr für mich und meine Zufriedenheit tun? Weil ganz ehrlich, kurzfristig ist das auch häufig realistischer für die meisten Menschen.
Das ist bei meiner Anna ganz anders tatsächlich.
Ja, erzähl mal, wie ist es?
Also sie hat zwei tolle Kinder, die sind schon Teenager. Sie hat einen tollen Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, aber super glücklich zusammen ist. Sie hat einen Job, den sie nicht hasst, aber ist auch nicht ihr Traumjob. Und sie hat eine tolle beste Freundin und sie lebt in Berlin. Und aber irgendwas, sie ist 42 schon und dann irgendwas verändert sich gerade in ihr. Also sie ist oft traurig und denkt schon, das ist schon die Menopause, ist es aber nicht. Und dann trifft sie die Straßenmusikerin Grace, die singt. Und sie läuft ganz oft vorbei, bleibt nicht stehen, bleibt dann doch stehen, gibt ihr packt ganz viele Scheine in den Koffer, weil sie so, sie spürt da so was. Und dann hat Grace ein Schild stehen, wo drauf steht, sing with me. Und dann lässt sich Anna dazu überreden, mit ihr zu singen. Und das Ding mit Anna ist, bis sie ungefähr 20 war, hat sie gesungen, hat in der Band gesungen und hat aber nie wirklich an sich geglaubt. Aber sie ist verdammt gut. Und deswegen, die beiden singen dann zusammen und das ist sofort so Magie. Also es ist keine Liebesgeschichte, es ist wirklich so Freundschaft, Musik, Magie zwischen den beiden. Toll. Und das machen sie immer wieder. Und dann werden sie auch sehr, sehr erfolgreich tatsächlich. Also es geht krass durch die Decke. Es ist wirklich dieses Once-in-a-Lifetime-Moment für die beiden. Aber dann kommt aber es kann nicht gut gehen. Also es kann nicht, sie können ihren Traum nicht leben. Warum, verrate ich jetzt nicht. Ne? Aber ja. Grace ist erst 23 und das ist so eine, ich hab das Hörbuch gerade aufgenommen, ich habe so viel geheult, man hört es so in dem Hörbuch, das ist mein emotionalstes Buch, was ich hier geschrieben habe. Und letztendlich, das Hauptthema ist halt so, du darfst deine Träume leben, du musst deine Träume leben und zwar heute und nicht morgen, denn das Leben kann viel, viel schneller vorbeigehen, als du glaubst, ne? Und du weißt nicht, wie viel Zeit du hast.
Das klingt super, also, spannend.
Memento Mori ist so das Thema, was ja. Und sehr cool. Genau, und ich hoffe halt auch, dass so viele Menschen dieses Buch lesen, damit sie das verstehen. Und ich finde es so spannend, was das für Parallelen sind mit den Veröffentlichungszeiten und dem Protagonistennamen. Und trotzdem sind es ja zwei komplett verschiedene Geschichten, die aber den Leuten zeigen dürfen, ihr habt euer Leben in der Hand, ihr habt die Verantwortung für euer Glück. Und es ist auch okay, dass ihr die Verantwortung für euer Glück übernehmt, weil ich glaube, gerade Frauen sehen sich da oft gar nicht. Gerade Frauen lassen sich so viel von außen bestimmen, lassen ihren Wert so sehr von außen bestimmen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, erlauben sich nicht mehr zu wollen, erlauben sich nicht wirklich rundum glücklich zu sein. Und zwar nicht mehr aus irgendwelchen egozentrischen Gründen heraus, also aus irgendwelchen Ego-Gründen, sondern wirklich, weil sie spüren, da fehlt noch was. Das bin noch nicht ich. Ich habe mich noch nicht selbst ausgedrückt. Ich bin noch nicht zu dem selbst geworden, zu dem ich hier auf diese Welt gekommen bin. Da darf noch was zu.
Absolut. Und diesen Frauen dafür mehr Mut schenken und mehr Hoffnung. Ich muss sagen, weil du diese Parallelen so oft zeigst, ich habe meine Community abstimmen lassen. Die durften wählen zwischen den Namen Anna und Lena.
Lena?
Ja, genau.
Wirklich? Warte. Ich habe gerade das zweite Buch dieser Art geplant. Und weißt du, wie die Protagonistin heißt?
Lass mich raten, Lena.
Okay, also, wobei ich habe den Namen tatsächlich gestern Abend unter der Dusche habe ich überlegt, eigentlich fände ich es cool, wenn sie Layla heißt, wenn sie wirklich einen ganz special Namen hat. Mhm. Aber die erste Intention war Lena tatsächlich.
Witzig, ja, es war auch ein enges Rennen, es war wirklich sehr knapp, es war nur wenige Stimmenunterschied. Es gibt jetzt auch in diesem ersten Buch, In die Sonne, in dir auch eine Lena, die mit der Anna befreundet ist, genau. Aber
ist die aus Berlin?
Wie bitte?
Ist das die aus Berlin?
Nee, das ist aus Berlin, das ist Sophie.
Ah, stimmt.
Und ganz eventuell treffen wir Sophie in Das Wunder in dir wieder im Band 2.
Und dann der zweite Band spielt in Berlin?
Nee, der spielt tatsächlich in Norwegen.
Oh. Mhm.
Das heißt, du warst schon in Norwegen? Ich war schon in Norwegen. Und er spielt da im Winter auf einer sehr einsamen Insel. Ja.
Okay. Ich könnte noch eine ganze Weile weiter mit dir quatschen. Und vielleicht machen wir das einfach ein, zwei Monate nach dem Release von deiner Anna.
Sehr gerne.
Wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde fast. Und ich habe noch, ich überlege gerade, ich habe immer zwei Standardfragen am Ende jedes Interviews, aber die wechsle ich gerade. Und vorhin kam mir eine Frage, die ich glaube ich für die Leute da draußen einfach super interessant ist. Und zwar, wie gehst du damit um, wenn du wenn du eigentlich schreiben möchtest, aber wir kennen das ja alle, an manchen Tagen fließt es einfach und an manchen Tagen geht's gefühlt rückwärts. So, wie gehst du mit diesen Tagen um? Oder kennst du die gar nicht?
Selten, muss ich tatsächlich sagen. Mein Problem ist gerade eher, die Zeit zu finden, zu schreiben, weil ich so viele andere Sachen zu tun habe, was jetzt die Organisation von Lesungen angeht und Hörbuch und überhaupt die ganze Koordination von Lektorat und Korrektorat und Buchsatz, weil ja die Sonne in dir gerade gedruckt wurde und das Wunder in dir ist im Lektorat und die Kraft in dir schreibe ich. Und da so viele Projekte auch parallel laufen, da auch ein sehr hoher organisatorischer Aufwand dahinter steht, wie du sicherlich weißt. Mhm. Deswegen ist mein Problem gerade eher, ich würde so gerne schreiben und seit Wochen mache ich nur anderes. Ja, ich schreibe E-Mails, mache Telefonate und weiß ich nicht, mache Social Media und das Schreiben bleibt gerade ein bisschen auf der Strecke. Ich weiß aber auch immer, wann da der Cut ist. Ja, also ich habe dann auch mal, dass ich sage, okay, bis Tag X kümmere ich mich jetzt um diese organisatorischen Sachen und dann mache ich 3 Wochen Schreibphase und dann ist auch nur Schreiben dran. Und wenn ich an diesem Schreibflow bin, gibt's das ehrlich gesagt selten, sehr selten, dass ich eine Blockade habe. Falls doch, gehe ich spazieren. Mhm. Ich gehe raus in die Natur, guck mir was anderes an, gehe zurück, mach mir einen Kaffee oder einen Tee und dann geht's meistens schon wieder.
Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Es sei denn, ich schreibe Thriller, die brauchen ein bisschen mehr.
Ach, das kann ich ja auch nicht. Mein Freund hat auch schon gesagt, schreib doch mal einen Krimi oder einen Thriller, meinte ich. Nee, also das kann ich nicht. Das, aber weil ich das vielleicht auch selber kaum gelesen habe. Ich habe vielleicht, weiß ich nicht, 3 Thriller in meinem Leben gelesen und ja schon einige Krimis beziehungsweise Detektivromane. Ich liebe Agatha Christie und Hercule Poirot. Aber was ich sehr viel gelesen habe, ist Fantasy, also unglaublich viel Fantasy. Und deswegen gibt es, denke ich, auch in meinen Büchern jedes Mal so fantastische und magische Elemente. Das ist ein ganz eindeutiger Einfluss von mir.
Voll schön. Warte mal, mir kam da gerade noch... Ist aber jetzt weg, glaube ich. Genau, aber dann stelle ich dir trotzdem noch die... zumindest eine... Ah, nee, doch, die stelle ich dir gerne noch. Wenn du dir eine Veränderung in der Buchwelt, wenn du die mit deinem Zauberstab, wenn wir gerade bei Fantasy sind, herbeiführen könntest, welche wäre das?
In der Buchwelt?
Mhm.
Tja, was soll ich sagen? Ganz egoistisch würde ich sagen, weniger Konkurrenz.
Weniger Konkurrenz? Also weniger Autorinnen oder weniger Konkurrenzdenken?
Beides. Ich finde halt, dass der Buchmarkt sehr krass überschwemmt wird von Büchern und dass gerade viele große Verlage auch eher darauf setzen, was hat jemand für eine Community und wo können wir möglichst schnell möglichst viel verkaufen und es oftmals gar nicht um die Leidenschaft geht oder darum, wie gut eine Geschichte wirklich ist. Und das finde ich schade. Also ich finde, es sollte mehr darum gehen, um das Schreiben und um die Liebe zum Lesen und die Liebe zur Literatur und nicht, wie können wir möglichst schnell möglichst viel Geld machen.
Das ist ein sehr spannender Aspekt, habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ja, also ich habe das schon von vielen Influencern gehört, dass die halt von Verlagen dann angeschrieben werden, ob sie nicht mal ein Buch schreiben wollen. Und also ich glaube schon, dass es für viele Coaches, Speaker, selbstständige Menschen in tausenden Bereichen sinnvoll ist, ein eigenes Buch zu schreiben, definitiv. Aber ich finde es spannend, die Buchwelt quasi für Menschen zu reservieren, die wirklich Bücher schreiben. Also was heißt zu reservieren? Aber das ja, ist ein sehr spannender Gedanke auf jeden Fall.
Ja, ich denke halt so, also für mich ist Schreiben und Lesen ist wirklich eine ganz große Liebe. Mhm. Und ich finde, ja, also es ist ja wie wenn du, weiß ich nicht, du hast einen Menschen, ich sage jetzt mal nicht in der partnerschaftlichen Liebe, sondern zum Beispiel in der freundschaftlichen Liebe, ja, wo man mehrere Menschen lieben kann. Ich meine, kann man auch in der partnerschaftlichen Liebe, aber wir nehmen mal das Beispiel Freundschaft.
Got it.
Und du hast eine Freundin und du liebst die aus freundschaftlicher Perspektive so sehr und du willst einfach nur das Beste für diesen Menschen. Und dann ist da jemand, wo du so merkst, ja, die geht auch mal mit der Freundin Kaffee trinken, aber wenn es ihr gerade nicht danach ist, lässt du die auch irgendwie links liegen. Und du wünschst dir so viel mehr für diese Freundin, weil die dir so viel bedeutet. Und so ist das ein bisschen, ja. Ich liebe Bücher und ich liebe Literatur und Schreiben und Lesen so sehr. Und ich finde es schade, wenn es für jemanden nur so ein Side-Hustle ist, um das eigentliche Business voranzutreiben. Das finde ich schade.
Ja, spannender, auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Okay, ich stelle die dritte Frage auch noch. die magst du bestimmt total gerne. Welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel ungelesener Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen?
Das Problem ist bei mir wirklich, wenn ich jetzt die Kamera schwenken würde, wirklich würdest du umfallen. Ich habe leider viele Stapel ungelesener Bücher und viele Stapel gelesener Bücher. Und
okay, Challenge. Ich habe in Leipzig jemanden kennengelernt, der hat mir gesagt, er hat 750 ungelesene Bücher.
Alter Schwede, nee, also ganz so schlimm ist es dann doch nicht. wo ich jetzt, was noch halbwegs ungelesen ist, aber wo ich bin jetzt auf Seite 20 oder so und ich würde jetzt einfach mal das Beispiel nehmen. Ich lese gerade den fünften Band von Eragon von Christopher Paolini. Eine Fantasy-Reihe, die ich als Kind gelesen und geliebt habe und jetzt kam ja dieser Nachtzügler raus. Und
neulich, ach so, echt? Ist noch eins, habe ich gar nicht mitbekommen.
Murtag, also von dem ursprünglichen Bösewicht. Ja. Und ich lese es auch auf Englisch und es ist wirklich so ein Schinken. Sehr aber schwer.
Aber gibt es auch auf Deutsch?
Ich denke schon, ja, doch, bestimmt. Ich hatte die ersten zwei von Eragon auf Deutsch gelesen, die nächsten zwei auf Englisch und jetzt bin ich im Englischen geblieben, beim fünften. Das ist wirklich sehr schwer, um abends im Bett zu lesen. Da dachte ich mir auch schon mal, ja, Ivo wäre gar nicht so verkehrt. Genau, und letztens kam ja schon von Cornelia Funke der vierte Teil aus der Tintenwelt heraus, die Farbe der Rache, was ich da schon gelesen habe. Und das weckt halt bei mir wieder so Kindheitserinnerungen, ja, weil das so Reihen sind, die ich als Kind gelesen und geliebt habe und wo ich so schön finde, dass jetzt so viele Jahre danach nochmal so ein Nachzügler kommt. Mhm. Genau, das ist jetzt nicht ganz ungelesen, ich bin dabei, aber es zieht sich langsam, weil ich jetzt auch Duolingo für mich entdeckt habe. Und ich jetzt abends aber Japanisch lerne. Und
ach,
ja,
geil.
Genau.
Ja.
Also insofern das. Aber es gibt noch viele, viele weitere ungelesene Bücher und ich hoffe, dass ich dazu bald wieder mehr Fokus finde.
Total schön.
Was ist denn deins?
Also auch schon angefangen ist Glaube, Schreibe, Liebe von Johanna Kramer. Mhm. Super, super schönes Buch. Es geht viel ums Journalen, aber es geht halt auch wirklich viel um Selbstwert und diese Sachen. Ich habe immer ganz, ganz viele ungelesene Bücher. Bei mir ist auch mal, ich muss immer gucken, welches gerade so für mich auch passt. Ist, ganz viel auch in Richtung Self-Development, also 5 AM Club zum Beispiel, steht bei mir gerade ganz oben auch auf der Liste. Und dann mache ich die Coaching-Ausbildung bei Laura Marlina Seiler. Da kommen dann jede Woche auch nochmal 2-3 Bücher dazu. Also es ja.
Spannend.
Aber was mir irgendwie klar geworden ist, lustigerweise dadurch, dass man, ich glaube bei Spotify, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland schon geht, aber kann man ja jetzt Hörbücher, also wenn man dort sucht, dann werden einem einzelne Kapitel von Hörbüchern auch als Ergebnis rausgegeben.
Mhm. Spannend.
Und da ist mir irgendwie klar geworden, ich muss ja Sachbücher gar nicht komplett lesen.
Oder Blinkist.
Ja, habe ich früher viel gemacht, aber ich mag es teilweise auch sehr gerne, wie was ausformuliert ist. Es geht gar nicht bloß um die Essenz da draus, sondern manchmal ist ja zwischen den Sätzen quasi die Information, die man wirklich braucht, gerade wenn es um Themen geht, mit denen man sich schon viel beschäftigt hat. Mhm. Deswegen, ja, aber ich finde es ganz cool. Ich habe jetzt gerade die 7 Archetypen der Angst zum Beispiel gelesen. Da habe ich mir wirklich bloß die 2 Archetypen durchgelesen, die auf mich zutreffen. Mhm. Und den Rest habe ich... Es war ein bisschen komisch, das Buch nicht komplett zu lesen. Darf ich dran arbeiten, aber es war auch, hat viel Zeit gespart.
Spannend, ja. Muss ich mal auf meine Liste setzen.
Liebe Vanessa, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Die Stunde ist jetzt irgendwie verflogen. Total, total cool. Und danke für den tiefen Einblick auch. Und danke fürs Teilen. Und ich wünsche dir so viel Erfolg bei deinem Buch. Ich werde es auf jeden Fall kaufen. Ich werde es direkt einmal vorbestellen. In meine Buchhandlung. Und ja, viel Erfolg. Hast du noch ein paar letzte Worte zu sagen, an die Leute da draußen mitzugeben, die auch schreiben wollen?
Also erstmal vielen Dank dir. Es hat echt Spaß gemacht und es ist wirklich verflogen. Und ein paar letzte Worte ist einfach, lasst euch nicht unterkriegen. Absagen sind ganz normal. Viele, viele Absagen sind auch ganz normal. Glaubt einfach an euch und eure Geschichte und dann wird sie ihren Weg zu den Lesern finden.
So schön. Vielen, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
War das nicht mega, mega schön? Ich hoffe, du hast jetzt schon mal geguckt, wo du ihr Buch findest, ob es das inzwischen als E-Book gibt. Und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Ich liebe solche Tagebuchgeschichten ja sowieso total gerne. Und natürlich, die Parallelen sind einfach zu krass. Und gleichzeitig halt komplett andere Geschichten, die aber so vom Prinzip her so das Setting haben. Und was ich für mich jetzt auch nochmal wirklich mitgenommen habe, wo ich, meinte ich ja im Interview schon, dass ich da selber diese Entscheidung schon getroffen hatte, dass ich Anna tatsächlich versuche, als Sachbuch rauszubringen. Und es könnte sein, dass ich da nochmal um Unterstützung an gewisser Stelle bitte. Ja, okay. Wenn du noch Fragen hast, wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, dann mach das unter diesem Video. Ich freue mich schon auf meine nächste Gästin oder auf meinen nächsten Gast. Mal gucken, wer es wird. Ich habe noch gar nichts geplant. Ich habe aber so ein paar Leutchens, gerade in Leipzig, ein paar Leutchens gesprochen, die ich unbedingt hier haben möchte. Ich finde es einfach, das war jetzt auch mit Vanessa wieder, ich finde es einfach so schön, mit Menschen zu sprechen, die das Ganze als Business sehen, auf der einen Seite, das Schreiben und das Veröffentlichen, auf der anderen Seite sich aber auch mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben und deswegen auch ganz viel zu Themen wie Träume leben, Zweifel, mit Zweifeln umgehen und so weiter, die da einfach sehr selbstreflektiert schon sind und ihre Erfahrungen gemacht haben und diese teilen. Und auch auf dieser Ebene, wenn du dir Vanessas Instagram-Kanal ansiehst, dann wirst du das auch feststellen, die auf dieser Ebene schon ein paar Schritte weiter sind, ohne zu werten, die Menschen, die noch nicht so weit sind. Ich finde, es ist für mich und ich hoffe auch für euch dort draußen einfach ein wahnsinniger Mehrwert, dort einzutauchen. Denn, das ist mir ganz wichtig, die Leute, und das habe ich auch im Interview selber über mich gesagt, die Leute sind ja nicht an dieser Stelle geboren, die sind ja dorthin gewachsen. Und das ist so der Punkt. Wir sind alle mal an dieser Stelle, wo es schwer ist, wo wir nicht mit uns klarkommen, wo die Glaubenssätze uns total fertig machen. Wir haben aber alle die Chance, dort rauszukommen. Wir haben alle die Chance, uns ja ganz zu fühlen und halt zu wachsen. Genau. So, und an dieser Stelle ein ganz, ganz verspäteter Hinweis auf meinem Patreon-Kanal, den du findest unter patreon.com/zwischen den Worten. Ich würde mich mega freuen, wenn du Patron wirst. Ich werde in den nächsten Monaten einige Inhalte in den höherpreisigen Stufen, die ich noch einrichten werde, hinzufügen. Es wird, ich verrate nicht zu viel. Du kannst dem Patreon-Kanal auf jeden Fall auch folgen, ohne bezahltes Mitglied zu werden. Dann kriegst du mit, wenn es irgendwelche Neueren gibt. Du kriegst mit, wenn es Posts gibt, die dich vielleicht interessieren. Ich habe gerade heute, also vor vier Tagen, das März Q&A endlich hochgeladen. Ich beantworte mal die Fragen von meinen Patrons. Und habe jetzt auch wirklich angefangen, nur die Fragen von meinen Patrons zu beantworten. Genau. Schön, dass du hier bist. Schön, dass es dich gibt. Danke, danke, danke fürs Zuschauen. Mach's gut, dein Andrea.